10 ganz kurze, in Anführungszeichen, Gebote leert Jesus hintereinander weg und sagt eigentlich damit, so stelle ich mir die Welt vor, so regiere ich die Welt und so möchte ich auch dein Herz regieren. Hintereinander weg, 10 in Anführungszeichen Gebote. Ich nenne sie mal die 10 Gebote des Neuen Testaments. Ihr versteht schon, Gebote. Wir sollen vom Herzen heraus in Liebe und Dankbarkeit leben. Aber 10 Sachen sind es und die passen zur heutigen Zeit. Wenn wir uns nur einigermaßen daran richten, dann haben wir eine einigermaßen Welt, wie Jesus sie vorstellt. Hier auf der Erde und später im Himmel. Und wir haben doch ein paar Antworten in den Tagen. Wir haben einige Antworten. Und wir können sie wissen, diese Antworten. Deshalb würde ich die gerne mit euch kurz hintereinander weggehen in Matthäus Kapitel 5. Dürft schon mal aufschlagen. Ich werde immer jedes in Anführungszeichen Gebot lesen, 2, 3 Sätze dazu sagen und dann kommt noch ein Verstärker dazu. Das heißt, das in Anführungszeichen Gebot und dann noch eine Bibelstelle, die das Ganze nochmal verstärkt, verdeutlicht, unterstreicht. Und so gehen wir kurz hindurch. Und werden tief beeindruckt sein. Matthäus Kapitel 5, Vers 3, das erste in Anführungszeichen Gebot. Glückselig sind die, die geistlich arm sind oder arm im Geist sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wisst ihr, glückselig sind die, die arm im Geist sind, die nicht so eingebildet sind, die sie nicht so wichtig nehmen, die nicht denken, sie sind die Klugheit in Person. Glückselig sind die, die bescheiden sein können und sich nichts einbilden auf das, was sie sind. Mensch, von wem kommt das denn? Ist doch nicht dein Verdienst. Bist doch geschaffen von einem Gott, der dir das geschenkt hat. Also gib ihm die Ehre zurück dafür und nimm sie nicht auf deine Kappe. Und glückselig, die arm sind im Geist. Der Verstärker, und ich benutze immer mal wieder die Genfer Bibel, der Verstärker dazu ist in 1. Korinther 1, Vers 19 bis 21. 1. Korinther 1, Vers 19 bis 21. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft zu verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Das ist der Verstärker. Da wäre es möglich für den Menschen zu wissen, wer Gott ist und mit der eigenen Weisheit finden sie ihn nicht. Schande für den Mensch, der denkt, er ist klüger als Gott. Anstatt die Augen aufzumachen, zum Himmel zu gucken und sagen, und da ist er doch. Und ihn nicht wegzuerklären, wer bist du eigentlich, lieber Mensch? Was nimmst du dir eigentlich raus? Glückselig steht hier, sind die, die arm sind im Geist. Und die diese unsinnige Botschaft glauben. 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 Zweites Gebot, in Anführungszeichen. Vers 4. Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Gott kann all diese Menschen trösten, die jetzt Trost brauchen. Er kann sie trösten. Er ist groß genug, weitsichtig genug, er kann sie trösten. Er kann dich und mich trösten. Aber wir müssen uns auch trösten lassen. Wir müssen auch den Trost bei ihm suchen und nicht denken, wir kriegen ihn anderswo her. Und andere Tröster sind besser. Also, Demut. Wohin gehe ich, wenn ich Trost brauche? Wohin flüchte ich mich? Ich habe doch die Wahl. Dann gehe ich doch zu Gott und lass mich trösten von ihm. Der Verstärker steht in 2. Korinther 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Du kriegst deinen Trost von Gott, du kannst ihn weitergeben. Wir dürfen ihn jetzt weitergeben. Das ist schon besonders. Getröstet zu werden von einem Vater im Himmel und dann den Trost auch noch weitergeben zu dürfen. In der modernen Sprache würde man sagen, das ist sinnstiftend. Das hat einen Sinn. Die Arbeit macht Sinn. Das wollen wir doch alle. Das macht Sinn. 3. Gebot. Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanft, / Mut. Es bedeutet, wenn man nachguckt, man ordnet sich Gottes Willen ohne Widerstand unter. Mutig und sanft bleibt man unter ihm. Sanft, Mut. Das ist mutig. Und die sind selig, glückselig die Sanftmütigen. Wäre das nicht ein weiterer Schlüssel für diese Zeit, wenn wir und die Regierungen und die Beteiligten einfach nur sanftmütig wären? Nur das eine Gebot wäre schon unfassbar wirksam. Unfassbar wirksam. Es ist so ein Schlüssel, den wir in die Hand bekommen. Auch zwischen uns, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Das ist doch wie Schlüssel, wertvolle Weisheit, direkt von ihm. Der Verstärker steht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So, und jetzt nehmt das Joch von mir und sollt, wisst ihr, was ihr machen sollt? Lernt jetzt von mir, sagt er. Zwei Dinge. Weil ich so bin. Ich bin nämlich sanftmütig und demütig und das sollt ihr lernen. Mir fällt übrigens keine andere, auch keine einzige andere Bibelstelle ein, wo Jesus seine Eigenschaft nennt, wie er ist. Ja, er sagt, ich bin die Tür und das Licht und ich bin Hirte, aber nicht, wie bin ich im Charakter? Ich bin sanft, mütig, demütig und das müsst ihr lernen. Und wenn ihr das lernt, dann habt ihr das Entscheidende gelernt. Also, wer will? Das ist die Grundlage, meine Grundlage, wie ich lebe. Mit Sanftmut lebe ich und mit Demut, und das lehre ich euch. So, jetzt kommt bitte zu mir und lernt das von mir. Würden die Leute zu ihm kommen und sagen, das will ich von dir lernen, lieber Herr. Und einen Schritt weiterkommen in Sanftmut und Demut. Das wär's. Was lernen wir anstattdessen? Was gibt's noch für Angebote? Moment mal, das ist das Hauptangebot. Das kommt direkt von ihm. Viertes Gebot steht in Vers 5. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, gerecht zu leben, rechtschaffen zu leben. Ein Hunger und ein Durst danach. Glückselig, der diesen Hunger hat. Glückselig, nach Gerechtigkeit. Wäre das nicht herrlich in diesen Tagen? Ein Hunger nach Gerechtigkeit, ein Durst nach Gerechtigkeit, nicht nach Macht, nicht nach Recht haben, nein, nicht nach Ansehen und Wertschätzung. Ich meine, wie viel Wertschätzung ist für Jesus übrig geblieben am Ende seines Lebens? Und wir suchten danach, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Der Verstärker steht in Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, der Vers 17. Lesen wir nochmal, wie er sein Reich sich eigentlich vorstellt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. So stellt er sich das Ganze vor. Das ist seine Nation, die er vor Augen hat. Und er sagt, so soll es auf der Welt aussehen, in der Gemeinde und in deinem Herz und in deiner Familie und in deiner Beziehung und in deinen Beziehungen. So. So wird regiert. Ist doch so herrlich wahr und klar, was wir hier vor Augen haben dürfen. Das fünfte Gebot steht in Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist ja nicht nur ein Gefühl. Entschuldigung, was sagt er zum Samariter nach dem Gleichnis? Sagt er, hast du gesehen, der ging hin, der hat ihm geholfen, und wer ist jetzt der Nächste, den du lieben sollst? Ja, genau, der ist hingegangen und der hat ihm geholfen. Und jetzt mach du bitte genau dasselbe. Geh hin und helf. Das ist Barmherzigkeit. Nicht nur mit Gefühl, oh, das tut mir leid, was da alles passiert. Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Geh hin und tu dasselbe, sagt er zu dem. Das ist Barmherzigkeit. Das treibt dich zu einer Tat. Deshalb ist es für mich so beeindruckend, wenn ich höre, wie schnell das ging und wie viele sich von euch gemeldet haben, um Geschwister oder Menschen, die auf der Flucht sind, aufzunehmen. Das macht mich richtig stolz. Ich bin auch stolz auf mein Land, wenn ich das mal so sagen darf, wie schnell das geht. Mit Heime wieder öffnen, Konten einrichten, Spenden kommen, zack, zack, herrlich. Da ist doch ein Segen drauf, wenn unsere Nation Barmherzigkeit übt. Weiter so, liebes Land und liebe Gemeinde. Da ist ein Segen drauf. Herrlich. Und vielleicht kommt die Zeit, wo wir es brauchen. Dann wird man auch Barmherzigkeit erlangen. Das steht hier schwarz auf weiß. Der Verstärker steht in Jakobus Kapitel 3. Ich werde da wieder die Genfer benutzen. Ein paar Verse ab Vers 13. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von da oben kommt, von hier, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen oder reich an Barmherzigkeit und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Und zum Schluss kommt der Vers 18. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens ausstreuen. Da wachsen Früchte, die vor Gott bestehen können. Das sechste Gebot kommt aus dem Vers 8. Selig, glückselig sind, die reines Herzens sind. Ein reines Herz, denn sie werden Gott schauen. Da wird eine Beziehung zu Gott stattfinden. Ein reines Herz. Was ist hier alles drin? Und was lassen wir alles rein? Aber ein reines Herz. Glückselig, die ein reines Herz haben. Dafür tragen wir die Verantwortung. Was da drin ist, deine Verantwortung. Was du da drin denkst und daraus handelst, wie viel du da rein schüttest oder drauf schüttest, was gut oder schlecht ist, deine Verantwortung. Aber ein reines Herz, glückselig, die dastehen können und sagen, ich habe ein reines Herz. Jesus sagt, selig bist du. Freue mich für dich. Freue mich für dich. Du hast ein reines Herz. Das berührt mich sogar. Dein Herz zu sehen ist eine Freude. Der Verstärker ist aus Epheser Kapitel 5, Vers 3 bis 5. Epheser Kapitel 5, Vers 3 bis 5. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das gehört sich nicht. Muss man da noch mit Gott drüber diskutieren und sagen, warum? Entschuldigung, wer bist du, dass du denkst, du weißt es besser? Anstatt zu sagen, stimmt, nicht mal Worte sollte ich darüber verlieren. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt viel mehr bei allem, was ihr sagt. Eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck, bei allem, was er sagt. Das ist ein reines Herz. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, in Klammer, Habgier ist Götzendienst, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. ein reines Herz. Wer oder was verdient eigentlich deine Aufmerksamkeit? Und wie viel davon? Wer oder was kriegt von dir Aufmerksamkeit? Und wie viel eigentlich? Wer oder was ist es wert, sich damit zu beschäftigen? Wirklich, welche Filme ziehen wir uns rein? Ist das für dich gesund, was du anguckst? Für dein reines Herz gesund? Ist es förderlich? Nein, ich bin nicht brüde. Vielleicht stellst du mich so dar, das kann sein. Aber wenn im Film 5, 6, 7, 10 sind, wo sie nackig miteinander schlafen, dann muss man die entweder den Film ausmachen, so sehe ich das, oder vorspulen oder irgendwann mal sagen, ist der Film wirklich gut für mich? Was bringt er mir und meinem reinen Herzen? Was gönnst du deinen Augen? Was lässt du da rein und was nicht? Ist es nicht herrlich, wenn wir den Schmutz einfach mal weglassen und sagen, ich bleib lieber so weit weg wie möglich? Aber wisst ihr, wie arrogant es ist, wenn wir hergehen und sagen, ich vertrage das schon. Mir macht es nichts aus. Ich kann das angucken, ich kann so viele Stunden das machen. Das macht mir nichts aus. Ich kenne mich, ich vertrage das schon. Du hast keine Ahnung. Wenn jemand weiß, was du verträgst, dann ist es dein Vater im Himmel und der sagt, du verträgst es nicht. Und zwar überhaupt nicht. Und du sollst nicht mal in die Nähe davon gehen. Ein reines Herz, glückselig, die das ausleben. Geschwätzigkeit. Manchmal hört man es in der Gemeinde, so Geschwätzigkeit. Je mehr Worte, je mehr Sünde, sagt die Bibel. Vorsicht! Sondern alles in Dankbarkeit vor Gott zum Ausdruck bringen. Vorsicht, nicht so geschwätzig. Überlegen, ist das jetzt nötig und ist das erbauend? Chatten! Vorsicht! Was machen deine Worte? Sind sie gut erbauend oder ist es besser zu lassen? Und wirklich, wir brauchen nicht zu allem, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen pauschal, unseren Senf dazugeben. Als ob meine Meinung so wichtig ist, dass ich überall noch mein Like und meinen Kommentar und so denke ich und mal nachdenken. Wie viel lasse ich mich beschäftigen mit Dingen, die nicht heilig sind? Wir sollen uns mit heiligen Sachen beschäftigen, die unser Herz reinhalten. Das ist ein Gebot, in Anführungszeichen. Das 7. Gebot, Vers 9. Tut weh, in den Zeiten zu lesen. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedensstifter in dieser Zeit sind die Helden, sind die Heiligen, sind die, die es braucht. Friedensstifter. Ein paar reichen doch schon in irgendwelchen Hierarchieebenen, die sagen, Frieden stiften, das ist mein Ding. Die Aufgabe übernehme ich. Ich bin der Friedensstifter. In diesen Zeiten. Liebe Gemeinde, lass uns Friedensstifter sein. Hier drin, zum Nächsten und im Großen auch. Den Verstärker haben wir schon gelesen. Ich lese nochmal aus Jakobus 3, Vers 18, den Vers 18. Das ist ein Vers, den ich wiederhole. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Fleißig sehen dürfen wir in diesen Zeiten. Fleißig, fleißig Frieden sehen, Friedenssamen sehen, überall. Das achte Gebot, Vers 10. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ihrer ist das Himmelreich. Sie sagen, ich bin hier gerecht, ich bin hier rechtschaffen und wenn es Nachteile bringt, egal, stehe ich dazu. Dann bringt es mir halt Nachteile, aber vor Gott, vor meinem Vater im Himmel, ich kann den Blick heben, kann ihn weiterhin anbeten und sagen, danke für die Hilfe, aber ich durfte meinen Weg gerade gehen. Und das ist herrlich. Glückselig, wer das sagen darf. Ich gehe meinen Weg gerade. Ja, ich kriege Nachteile, aber vor Gott? Nein. Vor Gott keine Nachteile. Im Gegenteil, Glückseligkeit. Das klingt nicht nach Nachteil. Der Verstärker ist in Matthäus Kapitel 24, Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn die Ungerechtigkeit stärker wird, anscheinend erdrückt sie die Liebe. Es bedeutet aber auch andersrum, dass Gerechtigkeit die Liebe fördert. Gerechtigkeit ist so wie so ein Mantel, der die Liebe umhüllt und sagt, darin kannst du richtig gut gedeihen. Neuntes Gebot, das ist der Vers 11. Jetzt geht's, ich sage einfach mal speziell um die, die sagen, ich bin Jünger Jesu und ich glaube und ich folge Jesus nach. Vers 11 steht, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Ich zitiere den Verstärker aus 1. Petrus Kapitel 2, Vers 19 bis 23. Da steht, er widerschmähte nicht, als er geschmäht wurde. Er hat nicht zurückgedroht. Er hat es Gott überlassen. Ja, er wurde verspottet. Ja, er wurde ungerecht behandelt. Aber er hat nicht darauf reagiert und hat das Ganze weitergegeben. Er hat gesagt, das stelle ich in Gottes Hand, das übergebe ich. Das klingt nach Sanftmut und Demut. Das letzte Gebot, in Anführungszeichen, Vers 10. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Sei fröhlich und getrost. Im Himmel, es wird dir belohnt werden. Es wird dir belohnt werden. Ich sehe dich, sagt Jesus zu dir, ich sehe dich. Auf dich wartet es eine Belohnung. Und wenn ich von einer Belohnung spreche, dann meine ich wirklich Belohnung. Und ich sehe dich. Und hier ist die Belohnung schon für diese Erde. Und einige von den Geschwistern dürfen sie schon in Anspruch nehmen. Markus Kapitel 10. Vers 28. Das ist der Verstärker. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben wirklich alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach wahrlich, ich sage dir, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit, was empfangt ihr? Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt natürlich das ewige Leben noch obendrauf. Ja, willkommen, liebe Geschwister oder liebe geflüchtete Menschen in unseren Häusern und Wohnungen. Das ist auch ein Lohn. Ihr könnt anrufen und es sind eure Häuser ebenso wie unsere Häuser, es sind eure Wohnungen ebenso wie unsere Wohnungen. Herzlich willkommen. Das ist schon mal etwas Lohn. Und ich finde es eine Ehre, dass wir ein Teil davon sein dürfen und sagen dürfen, komm rein. Komm rein. Ich bin dein Bruder, du bist meine Schwester, komm rein. Wir haben einander. Hier gibt es ein Haus, dort nicht mehr, aber hier schon. Wir kommen in der Familie. So funktioniert Familie. Wisst ihr, und all das, was er hier jetzt gelehrt hat, das lebt Jesus bis zum Ende. Bis zum bitteren, aber siegreichen Ende. Und dann, zum Abschluss, schlagt mal auf, Lukas Kapitel 23, paar Donnerschläge. Das hat die Welt noch nie gehört. Lukas Kapitel 23. Vers 33. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zur Rechten und einer zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Jeder durfte ihn gen Ende seines Lebens verspotten. Jeder Soldat hatte die Macht, ihm ein Tuch über den Kopf zu tun, eine Dornkrone drauf zu drücken, auf seinen Kopf zu schlagen, anzuspucken. Jeder Soldat hatte die Möglichkeit. Der wurde rumgereicht wie ein Nichts. Zu Pilatus. Dann steht er da vor Pilatus. Da war nicht Anerkennung, da war nicht Wertschätzung, da war nichts mehr da für ihn. Wird er weitergereicht zu Herodes. Herodes fängt an, ihn zu verachten, steht in der Bibel. Zurück zu Pilatus. Dann diese schamhafte Wahl, Barabbas, ein Mörder oder Jesus. Okay, Jesus. Dann wären unten Spott am Kreuz, oben Spott am Kreuz, von dem noch Spott am Kreuz, unten noch das Los. Und dann kommt Jesus und sagt, vergib ihn. Die wissen nicht, was sie tun. Gnade über sie, Vergebung, Friede sei mit ihnen. Deshalb bin ich gekommen. Obwohl ihr das mit mir macht. Und das ist auch unsere, deine und meine Geschichte. Und sein letztes Getränk übrigens, Essig. Nee, keine Sterbebegleitung. Hand halten, im Arm halten, noch ein bisschen streicheln, nichts da, oben hängend. Und er? Donnerschlag, vergib ihnen. Da kommt alles zusammen, seine ganze Sanftmut, seine ganze Demut, sein ganzes Wesen. Und selbst dann stehen sie noch da und sagen, ha, du solltest doch eigentlich runtergehen können. Aber es gab auch einen Hauptmann, der gesagt hat, das ist der Sohn Gottes. Ich glaube. Mein Fazit, lieber Jesus, du bleibst für mich der Sohn Gottes. Du sollst die Ehre kriegen und die Ehrfurcht für das, wer du bist, was du mir alles hier gibst, damit ich ein Leben leben kann, das endet an meinem Kreuz. wie immer mein Kreuz aussieht, wie ich enden werde. Aber ich möchte auch den Mund aufmachen und sagen können, ich befehle jetzt meinen Geist in deine Hand. Es ist vollbracht. Vergib allen, die wissen nicht, was sie tun. Friede sei mit euch. Und so gehen wir ins Abendmahl und denken über ihn nach, der so vorangegangen ist. Angefangen und vollendet. Er war der Anfänger und der Vollender. Genauso wie wir angefangen haben und vollenden wollen. Mit den Gedanken gehen wir ins Abendmahl und ich möchte noch ein paar Sätze beten. Weil du geehrt werden sollst, musst meiner Meinung nach, kommen wir nochmal vor dich, weil wir wissen, was du für uns getan hast. Und wir dir einfach dankbar sind für die Klarheit und Wahrheit, die du bist in Person und für die Antworten, mit denen wir in dieser Welt leben dürfen und für die Belohnung, die auf uns wartet. Ich danke dir für deine Gnade, die am Ende übrig bleibt und zu uns sagen wird, wie zu dem Verbrecher zu deiner Linken. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nimm uns mit und lass uns bis zu dem Tag fest im Glauben bleiben. Das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.